Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wir leben in einer Zeit, die schwer zu durchschauen ist, aber das ist wahrscheinlich nichts Neues. Neu ist im Verhältnis zu früheren Zeiten, dass die Menschheit viel größeren Einfluss auf das Schicksal unseres Planeten und seiner Bewohner hat als jemals zuvor. Was heißt das für die Politik? Darüber hat sich der Historiker Christopher Clark in seinem neuesten Buch »Gefangene der Zeit« Gedanken gemacht, einem Band mit Essays zu Geschichte und Gegenwart. Clark schreibt: »Was heute Not tut, sind Staatslenker mit Weitblick, die fähig sind, kombinierte Lösungen für komplexe Probleme zu finden.« Ich begrüße Herrn Clark in einem Studio des NDR in Hamburg.
Hallo, Herr Schreter.
Herr Clark, an einer anderen Stelle schreiben Sie, eine Kohorte aggressiver, gebieterischer Persönlichkeiten ist weltweit an der Spitze vieler politischer Strukturen aufgetaucht. Gibt es Erklärungen für diesen Widerspruch zwischen dem, was Not tut, und dem, was wir weltweit beobachten?
Ja, also ich finde, eine wichtige Ursache für diese Verrohung der politischen Stile ist der Vertrauensverlust. Das heißt, der Mangel an Vertrauen seitens der Bevölkerung, der Regierten, sagen wir mal, gegenüber den Staatswesen der Welt. Und das hat viel mit der globalen Wirtschaftskrise zu tun. Also die Glaubwürdigkeit der Banken, der alten Finanzinstitute, aber auch die Glaubwürdigkeit der Expertise überhaupt sehr beschädigt hat. Das Phänomen Trump zum Beispiel ist zum Teil dadurch zu erklären, der Bruch, der damals in die Republican Party kam, zwischen der eher so an der Ostküste angesiedelten Wall Street Republicans und andererseits der Midwestern Republicans, die damit nichts mehr zu tun haben wollten und eine neue Politik, die sie durch Trump verkörpert sahen, wählen wollten. Das erklärt sich zum Teil aus diesem immensen Krach des globalen wirtschaftlichen Systems. Er ist auf jeden Fall ein Symptom des Problems.
Und gleichzeitig ist er eine erratische Figur. Ich fand interessant in einem Ihrer Essays, dass Sie sich erinnert fühlten an Wilhelm II., der eine ähnlich erratische Figur gewesen ist vor über 100 Jahren. Und dazu muss man ja sagen, Wilhelm II. War ein dynastischer Spross, der an die Macht gekommen ist, weil das die Dynastiefolge bei den Hohenzollern war. Und Trump ist gewählt worden. Das spricht ja nicht gerade. Also ist kein Ruhmesblatt für die Demokratie.
Nein, also die Deutschen haben Wilhelm II. Auf jeden Fall nicht gewählt, das stimmt. Die Parallelen fielen mir auf und der Mangel an Empathie, der Mangel an Diskretion, der manchmal aggressive Umgang mit Gesprächspartnern, auch ausländischen Staatsoberhäuptern. Und ich dachte, also so eine einmalig deutsche Katastrophe war Wilhelm II. Nicht. Auch eine reife, selbstbewusste Demokratie kann sowas hervorbringen. Das gibt natürlich zu denken. Es macht den Wilhelm II. Nicht besser, als er war, aber es ändert den Bezugsrahmen, es stört unsere Wahrnehmung dieser Epoche, dass sowas wie Trump heute möglich ist in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Es ist also sozusagen ein wiederkehrendes Muster, auch wenn die Phänomene, also die eine und die andere Figur sind konkret natürlich sehr verschieden.
Natürlich.
Aber trotzdem ist es ein wiederkehrendes Muster, was man in der Politik dann doch eher findet.
Ja, und ich finde, es gibt Momente, wo Prozesse wichtiger sind. Und das sind Momente, wo die Politik vielleicht ein bisschen langweilig wird und nicht so viele Schlagzeilen anbietet für die Medien. Und dann gibt es Zeiten, wo sozusagen Politiker als taktisch handelnde Machtmenschen wieder hervortreten. Und wir sind in einer Phase der politischen Taktik. Vor allem in Großbritannien. Ich habe dann das sehr klar gesehen, wie in den letzten paar Jahren der Umgang der Regierung mit dem Parlament, das in Großbritannien normalerweise ein sehr stark durch Prozedere sozusagen geprägtes Verhältnis, plötzlich durch Taktik, Provokation, Auseinandersetzung geprägt wurde, auf eine für uns, für meine Generation vollkommen neue Weise.
Sie haben ja in einem Ihrer Essays einen Vergleich zwischen der Bismarck-Zeit und der heutigen Zeit in Großbritannien gezogen und haben darauf verwiesen, dass der Chefberater von Boris Johnson, Dominic Cummings, der ja inzwischen auch entlassen ist, dass der sich an Bismarck orientierte.
Also was den Dominic Cummings, der übrigens Geschichte studiert hat, auf der Universität meine ich jetzt, also History Graduate ist, und ist Historiker. Und was ihn fasziniert an Bismarck, und er kennt sich wirklich aus mit Bismarcks Karriere, und was ihn fasziniert, ist dieser Augenblick, wo der General von Roon an Bismarck schreibt und sagt, also kommen Sie nach Preußen, wir brauchen Sie jetzt, es gibt Krise, wir brauchen den Mann, der die Krise bewältigen kann. Und Bismarck kommt nach Berlin und dann fängt das alles an. Also er biedert sich zuerst an mit den Liberalen, dann wählt er den Provokationskurs, schickt das Parlament nach Hause, es kommt dann die Verfassungskrise und so weiter. Und durch eine überlegene Taktik, durch Provokationen, durch zum Teil auch ermöglicht durch seine Verachtung für das Parlament und für die Demokratie, das ist vielleicht zu stark gesagt, aber seine Bereitschaft, die demokratischen Normen sozusagen kurzfristig jedenfalls zur Seite zu schieben, gewinnt Bismarck diese Partie und befestigt sich dann als Titan sozusagen der preußischen politischen und später der deutschen Politikwelt. Was Dominic Cummings an diesem Moment, an diesem Augenblick in Bismarcks Karriere so fasziniert, er nennt Bismarck eine Nichtlinearität. Und er sagt, in diesem Moment traf eine Nichtlinearität auf die Weltgeschichte mit ungeheuren Folgen. Und was er an Bismarck so schätzt, ist die Unberechenbarkeit, die Bereitschaft, aus Freunden Feinden zu machen und aus Feinden Freunden von einem Tag auf den nächsten. Die Bereitschaft, sozusagen seine Prinzipien draußen vorzulassen und einfach improvisiert zu handeln, immer mit neuen Kombinationen, immer mit denen zu reden, von denen man gemeint hat, also Bismarck wird mit denen nie paktieren. Auch mit, wenn es sein muss, dann mit Sozialisten, mit Liberalen, mit Konservativen. Also immer mit verschiedenen Parteien gemischte Lösungen zu finden und sozusagen brutal mit den Gegnern umzugehen. Also ich suche jetzt das deutsche Wort dafür, the ruthlessness, die Bereitschaft, alle ruchlos. Mittel, wie würde man es sagen?
Ruchlos.
Genau, Ruchlosigkeit. Die Ruchlosigkeit, genau, die Bereitschaft, alle Mittel zu probieren, hat Dominic Cummings fasziniert.
Das heißt, der Typus von Politikern, die in den letzten Jahren nach oben gespült sind, und Cummings ist jetzt nicht der regierende Politiker, aber als Chefberater einer der großen Strategen gewesen zumindest. Und dieser Typus legt es darauf an, durch gewiefte Taktik Macht zu erringen, aber nicht Politik zu gestalten.
Also in Bismarcks Fall wurde das zum Teil zugedeckt über seine Versuche, sozusagen Preußen zuerst auszubauen und dann eine Union, irgendeine dauerhafte Union der deutschen Staaten herbeizuführen. Das hat die Zukunftslosigkeit seiner politischen Visionen zugedeckt, weil damit natürlich der Nationalismus, der sehr zukunftsträchtig war, auf seiner Seite war. Aber war das Ziel einmal erreicht, dann zeigte sich langsam die Armut der Bismarckschen Politik. Das ist eigentlich nur eine Politik der Erhaltung des Status quo war und keine Entwicklungsmöglichkeiten anbot. Und das ist bei Dominic Cummings, glaube ich, nicht anders. Also Cummings ist ein Spezialist oder war ein Spezialist, ist natürlich jetzt raus, wie Sie gesagt haben, aber er war ein Spezialist für das Zerschmettern von alten, zähflüssigen Eliten und Systemen. Nicht? Er mag die alle nicht. Also Oxford und Cambridge, die BBC, also the Civil Service, also das ganze Beamtentum. Diese Formationen nennt er alle The Blob. Die sind einfach so eine riesige, bewegungslose Masse, die er am liebsten beseitigen möchte. Aber was soll denn nach den Beseitigungsmanövern, was soll dann stattfinden? Das ist kein Architekt einer Zukunft, sondern eher so ein Disruptor, ein Zerstörer gegenwärtiger Strukturen.
Wir haben das Bewusstsein heute, dass wir eher in einer Endzeit leben. Ne? Die Endzeit der Volksparteien, die Endzeit der Demokratie, die Endzeit des Kapitalismus. Trügt dieses Gefühl?
Ja, interessante Frage. Also ich finde, das Gefühl trügt nicht. Also wir stehen tatsächlich vor immensen Gefahren. Und ich meine jetzt natürlich den Klimawandel. Trotzdem ist das Endzeitgefühl ein Gefühl. Es ist ein Gefühl. Und leider ist das Endzeitgefühl nicht die beste Antwort auf die tatsächlich uns bevorstehenden Gefahren. Denn das Gefühl einer Endzeit lähmt uns. Und wir müssen also das Endzeitgefühl als Gefühl überwinden und trotz allem die Zukunft neu kartieren und neu besetzen. Denn nur indem wir die Zukunft neu kartieren und neu besetzen, werden wir eine Zukunft zurückbekommen oder jedenfalls die Möglichkeit einer Zukunft. Und wir müssen also die Passivität, die durch das Endzeitgefühl hervorgerufen wird, das müssen wir jetzt überwinden.
Christopher Clark, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihr Buch Christopher Clark, Gefangener der Zeit, Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump, ist erschienen bei DVA, hat 336 Seiten und kostet 26 €.